Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Ferda Attermann, und die hat gerade noch im Handy ganz genau geguckt, was jetzt eigentlich in Österreich der neueste Stand ist. Hallo Frau Attermann.
Hallo Frau Schäfer.
Was haben Sie denn da gelesen gerade noch?
Na, dass die Rücktrittsdrohung von der FPÖ, also was genau das für Konsequenzen hätte. Aber das ist ja quasi im Minutentakt passiert da ja was im Nachbarland.
So ist es. Also jetzt hat der Innenminister Herbert Kickl gesagt, wenn er zurücktreten muss, dann werden alle Minister der FPÖ zurücktreten. Ja, wir werden später in der Stunde natürlich noch genauer über dieses sprechen, auch mit unserem Korrespondenten in Wien. Hat Sie das jetzt übers Wochenende sehr beschäftigt, diese Sache?
Ja, ich muss zugeben, das Wetter war natürlich sehr schön, aber doch, also so einmal die Stunde musste man schon gucken, was ist jetzt passiert, wie geht's jetzt weiter, und da kam ja auch so viel. Also dass binnen weniger als 24 Stunden ein Vize-Regierungschef zurücktritt wegen einer Sache und dann, also Sache, eines Skandals und dann auch Neuwahlen angekündigt werden und so, das ging einfach alles wahnsinnig schnell. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass es so ein bisschen bis Montag sich so entwickelt und der Druck aufbaut und es dann erst passiert. Mhm. Das ging sehr schnell, fand ich.
Und haben Sie es dann trotzdem verfolgt, obwohl das Wetter so schön war und man ja vielleicht auch geneigt war, andere Dinge zu tun, als aufs Handy zu gucken?
Also ich habe schon auch ein Eis gegessen, muss ich zugeben.
Gut, wir werden also diese Dinge, die sich in Österreich entwickeln, genauer betrachten in dieser Stunde. Ferda Attermann, mein Gast an meiner Seite. Österreich ist in Aufruhr. Die Menschen reagieren sehr stark auf dieses Skandalvideo, das jetzt veröffentlicht wurde. Tausende haben demonstriert.
Wir werden immer mehr und wir werden diesem rechten Gesocks Widerstand leisten.
Das sagt hier also eine Frau in Wien. Man will dem rechten Gesocks Widerstand leisten. Frau Attermann, dieses Video und all das, was jetzt passiert, dieses Ibiza-Video, nutzt das den Rechten in Europa oder schadet es ihnen?
Also das ist natürlich eine große Frage und die werden wir wahrscheinlich so richtig erst danach beantworten können. Aber ich würde mal sagen, wir können schon mal festhalten, dass es der Rechten würde ich ja sowieso nicht sagen, sondern in dem Fall den Antidemokraten, was ja, also es muss jetzt nicht konservativ rechten oder etwas rechtsradikaleren Parteien schaden, aber was schon schaden könnte, und das ist, glaube ich, die große Frage, ist es, ob es dieser rechtspopulistischen Vereinigung, also den verschiedenen Rechtspopulisten in den Ländern auch schaden könnte. Denn der FPÖ hat das geschadet. Also da, glaube ich, braucht man nicht drum rumreden.
Also in Österreich hat es den Rechten geschadet. Ja. Ob es in Europa den Rechten schadet, ist dann noch etwas, was wir sehen werden. Aber wir hören mal kurz den Außenminister Heiko Maas, was er gesagt hat gestern.
Es kann sich jeder ausrechnen, was das bedeutet, wenn die bei der Europawahl zu stark werden. Das kann man eigentlich nicht zulassen, und ich hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger daraus den richtigen Schluss ziehen.
Also er hat gesagt, die Erstarkung der Rechten dürfen wir eben nicht zulassen, und das wäre jetzt der Moment, wo die Bürger sehen, das wollen wir auch nicht und dafür müsse man sich stark machen.
Ja, also ich meine natürlich, das eine ist, das Entsetzen über die Korruption in Österreich ist groß. Das hört man ja auch von der Frau, von den Menschen, die da empört stehen und eben sofort gefordert haben, es muss sich was ändern. Man muss aber dazu sagen, das wird jetzt so ein bisschen als singulärer Fall gehandelt, und eigentlich ist es jetzt die Aufgabe von Journalisten schon zu gucken, was sind da die Parallelen? Also spricht das auch für andere rechtspopulistische Parteien? Und wenn man sich anguckt, wie das gelaufen ist, also auch der Brexit, also Moment, der Skandal ist ja nicht, dass da jemand ein bisschen betrunken Sachen sagt, die man eigentlich so nicht sagt, sondern ganz radikale, klare Äußerungen dahingehend, dass er sagt, spenden Sie Ihr Geld nicht unserer Partei, spenden Sie es dem Verein XY. Also einen Umweg schon klar macht und wirklich korrupte Wege aufzeigt. Mhm. Und die scheinen eben kein singulärer Fall zu sein. Beim Brexit war es auch so, dass ein Verein sehr stark die ganze Brexit-Kampagne gesponsert hat, der unabhängig ist von der Partei selbst, von den Rechtspopulisten in Großbritannien, und auch in Deutschland gibt es einen Verein, der seltsamerweise, ohne dass die AfD davon wissen will, millionenschwere Kampagnen für die AfD macht. So, also da, ich glaube, da gilt es jetzt schon hinzugucken, ist das eben zeigt das nicht doch eine Arbeitsweise auf? So.
Eine Praxis, also, genau, die europaweit sozusagen verbreitet ist.
So, die Empörung ist, ja, ist das eine, aber das, das sich angucken, was da die Fakten besagen, das ist das andere.
Ja, müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, das Video also aus dem Jahr 2017 und man sieht eben den Vizekanzler oder bisherigen Vizekanzler Österreichs, Heinz Christian Strache, wie er eben sagt, unter anderem wie diese Oligarchin, der gegenüber sitzt, die aber wahrscheinlich gar keine ist, sondern eben nur ein Lockvogel, wie sie verdeckt Parteispenden an die FPÖ überweisen kann. Sie bietet dann an, bei der Kronenzeitung als Investorin einzusteigen und Strache sagt, naja, wunderbar, also und wenn wir dann mitregieren, dann bekommst du auch Staatsaufträge. Also das ist wirklich diese Brisanz, die da drin steckt. Ja, tatsächlich, was macht das mit den Rechten in Österreich? Sie sagen, da wird es den Rechten sicherlich schaden, europaweit vielleicht eher nicht. Die AfD ist natürlich befragt worden, gestern bei Anne Will, da war Jörg Meuthen zu Gast, der AfD-Chef. Und auf die Frage, ja, was das mit der Zusammenarbeit FPÖ-AfD macht, hat er gesagt.
Was man daraus jetzt versucht zu machen ist, es ist eine Geschichte der ganzen FPÖ. Das ist es nicht, geschweige denn, dass es irgendetwas mit der AfD zu tun hat. Es hat mit der AfD ganz gewiss gar nichts zu tun. Es ist ein innerösterreichischer Vorgang, definitiv und sonst nichts. Und ich habe Bedenken, dann immer eine ganze Partei in Kollektivhaftung zu nehmen. Man nimmt auch nicht die SPD in Kollektivhaftung, weil da ein Edati durchgedreht ist. Oder man verurteilt nicht die ganzen Grünen, weil da irgendwo einer etwas Unrechtes getan hat. Sondern man muss sagen, wer hat hier ein Fehlverhalten an den Tag gelegt? Und das ist völlig offenkundig. Und so ist es. Und für mich ist das damit erledigt.
Ja, damit erledigt.
Es war einfach mal der Vizekanzler der Bundesrepublik Österreich. Mhm. So. Und eben nicht irgendein Hinterbänkler aus dem Parlament. Mhm. Und also ehrlich gesagt, da bleibt mir die Spucke weg, wie man etwas so wegwischen kann und wegreden kann. Und interessant ist natürlich schon, dass die AfD im Grunde sagt, also ihre Solidarität mit der Partei bleibt erhalten, obwohl er die Tat an sich ja durchaus verurteilt und sie eben als Einzelperson abtut.
Genau. Also nur eine Einzelperson, nicht die ganze FPÖ, könnte man dafür jetzt sozusagen in Mithaftung nehmen. Könnte natürlich auch sein, dass diese Sache jetzt dazu führt, dass die Rechten in Europa durchaus sich zusammentun, weil man sich gemeinsam als Opfer sieht.
Also ja, das macht ja den Rechtspopulismus oder überhaupt erstmal den Populismus, ganz unabhängig davon, welcher politischer Couleur er ist, aus, dass man sich eben ständig als Opfer inszeniert. Also egal, was passiert, ne, man ist sozusagen schuld und dann ist man trotzdem Opfer. Oder natürlich, man ist mal Opfer, es passiert ja auch, jemand wird verprügelt oder es passiert was, dann wird es ganz, ganz groß gespielt. Aber dieser Opferkult, kann man fast schon sagen, und von dem sprechen dann auch Rechtspopulismusforscher, der ist ganz auszeichnend für Populismus. Und den sieht man eben gerade auch. Also sich hinzustellen und zu sagen, das seien kriminelle Machenschaften und ein politisches Attentat auf die FPÖ, was Strache selber gesagt hat bei einer Pressekonferenz, wo er dann aber auch seinen Rücktritt erklärt hat, das ist schon Chuzpe. Also das zeigt schon, finde ich, ein also das muss man sich erstmal trauen. So. Und das funktioniert aber offenbar auch.
Okay, er hat das darauf bezogen, dass er natürlich in eine Falle gelockt worden ist, ganz offensichtlich. Also dass dieses Haus mit Kameras bestückt war und dass er nicht wusste, dass er gefilmt wird. Darüber können wir gleich tatsächlich nochmal sprechen, wie das zu bewerten ist. Denn so ganz koscher ist das ja auch nicht.
Ja, aber Strache selber, sich als Opfer hinzustellen, geht halt nicht.
Lassen Sie uns nochmal bei diesem Gedanken bleiben, ob das jetzt dazu führt, dass die Rechte in Europa stärker wird. Wir haben heute früh mit Uwe Jun gesprochen, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Trier.
In der Tat führen Krisen nicht selten dazu, dass man nun noch sogar stärker versucht, zusammenzustehen und gemeinsam aus dieser Krise herauskommt. Das wird die Aufgabe sein, die sich gar für die in den nächsten Tagen stellt. Denn das gilt es jetzt zu bewahren aus Sicht der nationalpopulistischen Parteien. Und damit ist zu rechnen.
Damit ist zu rechnen, sagt er. Denken Sie auch?
Ich finde, das sind zwei Fragen. Das eine ist, stärkt es die rechte Allianz, also rechtspopulistische Allianz. Das kann sehr gut sein, das macht Sinn. Aber schadet es den Rechtspopulisten? Da würde ich erstmal nicht ausschließen wollen, dass das durchaus passiert. Mhm. Also er hat ja auch gerade selber gesagt, es ist eine Krise. Mhm. So. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch gar nicht in Frage stellen. Also und alles, was jetzt gesagt wird, ist ja defensiv.
Mhm. Also ja, es kann schaden, es ist eine Krise. Gleichzeitig kann diese Krise wiederum dazu führen, dass sich dann
der Zusammenhalt,
Schlüsse genau noch stärker zeigen. Wir werden sehen tatsächlich, wie sich das entwickelt. Sebastian Kurz von der ÖVP, Österreichs Bundeskanzler, muss ja jetzt handeln, dem eben dieses kompromittierende Video von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache veröffentlicht wurde, er dann zurückgetreten ist. Nach diesem Ibiza-Video Neuwahlen sollen stattfinden. Die Frage ist aber, mit wem will denn jetzt Sebastian Kurz bis zu diesen Neuwahlen hin noch regieren? Er wollte am Mittag um 13 Uhr, also kurz nach unserer Sendung, dann eine Erklärung abgeben. Aus Wien aber zugeschaltet uns jetzt schon mein Kollege Sran Govedarica. Herr Govedarica, wird Herr Kurz denn jetzt den Innenminister, den FPÖ-Innenminister Kickl, tatsächlich entlassen, wie angekündigt?
Ja, das wissen wir natürlich noch nicht. Im Moment tagt noch der Parteivorstand. Sebastian Kurz will sich jetzt doch in 10 Minuten schon äußern, zumindest ist es so angekündigt. Wir haben da aber schon ein paar Hinweise. Gestern Abend hat Kanzleramtsminister Norbert Blümel, das ist ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz, im Fernsehen schon angekündigt, dass Sebastian Kurz den Präsidenten um die Entlassung von Herbert Kickl bitten wird. Und alles andere wäre jetzt erstmal eine Überraschung, aber wir müssen Sebastian Kurz ja erstmal sprechen lassen. Und für diesen Fall hat ja die FPÖ-Führung angekündigt, alle Minister aus der Regierung zurückzuziehen. Also sie würden dann alle zurücktreten und dann hätte Österreich erstmal keine handlungsfähige Regierung mehr.
Das wäre also dann eine wirklich handfeste Krise oder ließe sich das dann auch wieder auf die eine oder andere Art schnell heilen?
Ja, wie schnell ist jetzt mal die Frage? Heilen lässt sich das auf jeden Fall oder sicherlich. Es gibt diverse Szenarien, wie das gehen könnte. Es könnten Leute aus Sebastian Kurz ÖVP übernehmen. Es könnten Sozialdemokraten sogar einspringen. Es gibt die Variante, dass die vakanten Ministerposten mit Experten besetzt werden. Es könnten so hohe Beamte sein. Bei all dem hat auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen noch ein Wörtchen mitzureden. Ich glaube, es ist sehr wichtig für Österreich, dass das jetzt schnell geschieht, dass es hier keine Hängepartie gibt und alle hoffen, dass es heute im Laufe des Tages da irgendwie Klarheit gibt.
Und was denken Sie, warum, also was verspricht sich die FPÖ davon, noch mehr Chaos zu stiften?
Naja, die FPÖ ist jetzt in einer ziemlich unangenehmen Situation. Die FPÖ hat den Parteichef am Wochenende verloren, den Fraktionsvorsitzenden und jetzt geht es noch Herbert Kickl irgendwie an den Kragen. Herbert Kickl ist eine zentrale Person dieser Partei, er gilt sozusagen als Mastermind, als Ideologe der Partei und ist unglaublich beliebt auch und sie können den jetzt einfach nicht gehen lassen, das wirkt so ein bisschen, weil sonst würde sich die Partei ja praktisch selbst aufgeben.
Welche anderen Ministerien hat die FPÖ denn? Justiz, Verteidigung, Verkehr und Inneres?
Justiz nicht, aber tatsächlich Verteidigung, Außenministerium, da ist eine Ministerin im Amt, die nicht FPÖ-Mitglied ist, aber eben auf FPÖ-Ticket und eben das Verteidigungsministerium, genau.
Jetzt gibt es ja erste Anzeigen auch wegen Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit gegen Herrn Strache. Wird das weiterverfolgt?
Das wird auf jeden Fall weiterverfolgt. Das wird jetzt auch geprüft von der Staatsanwaltschaft. Das Problem ist jetzt ein bisschen, dass nur Ausschnitte dieses Videos auf dem Markt sind und die Staatsanwaltschaft verlangt, dieses komplette Video zu sehen, um das Ganze beurteilen zu können. Also ich glaube, die Prüfung wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen. Dann hat es ja jetzt neue Entwicklungen gegeben. Heinz-Christian Strache hat ja bei seiner Erklärung, bei seiner Rücktrittserklärung gesagt, das Ganze sei eine besoffene Geschichte gewesen, also eine einmalige Sache. Jetzt haben Süddeutsche Zeitung und der Spiegel recherchiert, dass es auch danach, nach diesem Treffen auf Ibiza, weitere Kontakte gab zu Mittelsleuten, die zu dieser angeblichen russischen Investorin gehören. Das muss jetzt auch alles noch geprüft werden. Also was die strafrechtliche Aufarbeitung dieser Affäre geht, da ist ganz bestimmt nicht das letzte Wort gesprochen.
Frau Ottermann, Ihrer Frage, die Sie eben gestellt haben, nach dem Motto, was verspricht sich denn die FPÖ jetzt davon, wenn sie sagt, wenn Herbert Kickl gehen muss, dann gehen alle Minister. Dieser Frage entnehme ich, dass Sie denken, die FPÖ ist nicht so gut beraten, wenn sie jetzt so handelt.
Ich habe insgesamt bei dieser Sache den Eindruck, dass es kein Krisenkonzept gibt. Also irgendwie scheinen sich ja so die Ereignisse zu überschlagen. Gut, das liegt auch in der Natur von Krisen, aber weder Herr Kurz, glaube ich, also man weiß ja jetzt auch nicht, wie geht es jetzt weiter, macht das doch, macht das nicht. Ich vermute mal, da wurde sich nicht hingesetzt und einmal das so ein Krisenszenario durchgedacht. So ist mein Eindruck zumindest. Und das macht es ehrlich gesagt noch ein bisschen spannender und gleichzeitig auch ein bisschen beunruhigend.
Aber so es ist schon ziemlich Chaos zu merken. Da gebe ich Ihnen recht. Es gibt noch eine andere mögliche Motivation für die FPÖ. Sie hat ja jetzt zum Beispiel auch die Parteiführung hat eine Pressekonferenz gegeben und die Minister sind ja noch nicht zurückgetreten, sondern sie überlassen die Entscheidung Sebastian Kurz sozusagen, möglicherweise, um dann später sagen zu können, ja, wir hätten weitergemacht, aber Sebastian Kurz hat aus reinem Machtkalkül das platzen lassen und das Land ins Chaos gestürzt. Also auch diese Möglichkeit gibt es, denn wir sind ja schon mitten im Wahlkampf.
Wie wird denn Ihrer Meinung nach Herr Kurz aus diesem ganzen Dilemma rauskommen, gestärkt oder geschwächt?
Naja, Sebastian Kurz muss sich jetzt schon die Frage gefallen lassen, er weicht ja ein bisschen aus, wer hat eigentlich die FPÖ in die Regierung geholt, wer hat der FPÖ sehr sensible Ministerien überlassen, wie zum Beispiel das Innenministerium. Sebastian Kurz sagt jetzt, er hat eigentlich gar keine andere Wahl gehabt, als mit der FPÖ zusammen zu regieren, weil nach der Wahl Ende 2017 hätte sich sonst niemand angeboten. Die Sozialdemokraten widersprechen dem so ein bisschen und Sebastian Kurz ist Regierungschef einer Regierung, die jetzt krachend gegen die Wand gefahren ist. Und es würde mich schon wundern, wenn er unbeschadet aus dieser Geschichte rauskäme.
Aber seine Strategie war es ja eigentlich, die FPÖ auf diese Weise zu zähmen und zu sagen, naja, indem wir jetzt die Rechten sozusagen einbinden, können wir mit ihnen regieren und werden sie vielleicht gesellschaftsfähig, sage ich jetzt mal.
Naja, das kann man, glaube ich, guten Gewissens jetzt als gescheitert erklären, denn es hat neben diesem Paukenschlag des Ibiza-Videos ja praktisch jede Woche irgendeinen mehr oder minder großen Skandal gegeben rund um die FPÖ. Keines der Ministerien ist skandalfrei geblieben, also gezähmt. Das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Und wenn es jetzt so kulminiert, praktisch in einer Staatskrise, dann kann man sagen, dass dieses Experiment einfach misslungen ist.
Absolut krachend gescheitert. Danke, Ansredan Govind. Vedarica in Wien. Vielen Dank an Sie.
Bitte gerne.
Auf diesem Video, auf dem Ibiza-Video, was war zu sehen? Ein Mann, der später Vizekanzler werden wird, mit Red Bull in der Hand, also dieser Dose, der sich mächtig ins Zeug legt, um einer russischen Oligarchin zu gefallen, die gar keine ist. Alles eine Falle. Diese ganze Situation, alles fingiert. Wer auch immer dieses Video gemacht hat, der wollte also Heinz-Christian Strache von der FPÖ bloßstellen. Und das ist ja jetzt auch gelungen. Frau Attermann, man kann jetzt natürlich sagen, toll, dass dieses Video da ist. Oder diese Ausschnitte, es ist ja noch viel länger, wir kennen nur Ausschnitte davon bisher. Wir wissen jetzt, wie dieser Mann tickt. Man könnte aber auch fragen, ob es wirklich legitim ist, jemanden in eine solche Falle zu locken, das alles zu filmen, das dann zu veröffentlichen. Ist das moralisch legitim?
Das waren jetzt mehrere Fragen, ne? Ich finde, die Frage, ist es legitim, das zu veröffentlichen, ist eine ganz andere, als ist es legitim, so ein Video.
Das meinte ich eigentlich. Ist es legitim, auf diese Art und Weise so ein Video zu kreieren?
Also ich würde mich am liebsten hinter der rechtlichen Frage verstecken und sagen, es ist erstmal illegal, keine Frage. Also, und damit ist es ja quasi auch schon, eingeordnet. Legitim ist es. Ja, jetzt
moralisch.
Legitim,
genau. Jetzt, wenn wir nicht auf der juristischen Ebene bleiben, sondern wirklich fragen, moralisch heiligt der Zweck die Mittel?
Ja, also nee, das war jetzt noch nicht die Antwort. Ich sag's mal so, ich wüsste es lieber gerne, als es nicht zu wissen. Und sehr interessant bei dieser Sache ist ja auch, dass wir noch gar nicht wissen, was der Zweck ist. Also wir wissen ja nicht, wer dieses Video mit welchem Hintergedanken aufgezeichnet hat. Mhm. Und der einzige Zweck, der uns jetzt bekannt ist, ist, dass es Strache schadet, beziehungsweise sein wahres Gesicht, so nenne ich es jetzt mal, zum Vorschein bringt.
Sein zweites Gesicht, kann man auch sagen. Also wenn er öffentlich auftritt und seinen Anzug anhat, sieht er ja ganz anders aus.
Ja, wobei ich meine, dass er vor laufender Kamera Journalisten droht, also einem Journalisten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nämlich Armin Wolf, steht ihm auch nicht besonders gut zu Gesicht. Also der Mann hat jetzt auch schon einige Sachen geäußert. Es gibt Fotos von ihm mit einer Waffe, die er als Jugendsünde bezeichnet. Also
das bringt mich zu der Frage, brauchten wir dieses Video, um zu erfahren, wes Geisteskind die FPÖ ist?
Ich merke das an dieser Sache, also weil ich auch vorhin gesagt habe, Mensch, wie schnell das gegangen ist, hat mich selber überrascht, wie schnell das Konsequenzen gab. Man unterschätzt, glaube ich, oder ich unterschätze manchmal die Macht der Bilder. Ich bin ja eine schreibende Journalistin und es ist natürlich, also wenn man das Video gesehen hat, ist es einfach komplett anders, als wenn man nur darüber Berichte liest und hört. So. Und es schockiert einen einfach noch viel mehr. Das heißt, ich sag mal so, die Intention, warum man so ein Video forciert, würde ich mal sagen, indem man es eben heimlich aufzeichnet, was man da macht, kann ich schon verstehen. Und für mich ist eigentlich die entscheidendere Frage, und die wurde jetzt auch sehr stark diskutiert, dürften die Medien das veröffentlichen?
Süddeutsche und Spiegel.
Süddeutsche auch. Und Ich würde mal anders fragen. Stellen Sie sich vor, die hätten das zugespielt bekommen, wüssten es, hätten es geprüft, es ist echt. Mhm. Und sie hätten es nicht veröffentlicht oder erst nach der Wahl veröffentlicht. Also ja. Wie würde sich das anfühlen? Ich finde, diese Frage, also mir zumindest, stellt die sich überhaupt nicht. Natürlich ist das öffentliche Interesse in diesem Fall überwiegend.
Ja, als würde ich auch denken, als Journalistin. Aber tatsächlich diejenigen, die das Video gedreht haben, eben mit dem Ziel, oder also man kann wahrscheinlich sagen, das Ziel war schon, Herrn Strache bloßzustellen. Also das ist sicherlich das Ziel gewesen. Wenn man so vorgeht, gibt man natürlich bestimmten Politikern dann auch das Recht zu sagen, seht her, es ist unmöglich, wie hier mit uns umgegangen wird. Das hat der AfD-Politiker Armin Paul Hampel zum Beispiel gesagt. Der hat gesagt, es ist unmöglich, wie hier Privates an die Öffentlichkeit gezerrt wird.
Wir müssen uns langsam Gedanken darüber machen, wie weit wir noch gehen wollen, um Informationen über Personen und deren Art zu denken oder deren Vorstellungen, in welchem Zustand auch immer, in die Öffentlichkeit zu zerren.
Also Armin Paul Hampel von der AfD.
Also ich wüsste ja gern, was Sie denken, Frau Schäfer, aber weil Sie ja fragen. Aber also ich kann nur sagen, wenn jemand so etwas Krasses sagt, egal, also da ist für mich der Kontext eigentlich schon fast egal. So.
Ehrlich? Da ist es für Sie egal, dass man illegal in eine, also dass man in eine Falle gelockt wurde? Wenn Sie mich fragen, was ich denke, es ist wirklich eine sehr, sehr schwere Frage, finde ich, weil genau wie Sie würde ich sagen, es ist ganz gut, es jetzt so gesehen zu haben und es zu wissen, was man nun weiß. Gleichzeitig würde ich denken, man hat das Video tatsächlich nicht gebraucht. Die FPÖ hat sich schon geäußert in verschiedenen Momenten durch verschiedene Politiker, die sie eben hat, wo man schon wusste, dass sie so tickt.
Ja, aber offensichtlich hat man es ja doch gebraucht, um die Konsequenz daraus zu ziehen. Also die Regierung wurde ja gebildet und sie hatte Bestand und sie hätte auch weiter Bestand gehabt, ne? Also es ist jetzt ausschließlich dieses Video ausschlaggebend dafür, beziehungsweise eigentlich, und das finde ich das Entscheidende, es ist nicht das Video ausschlaggebend, sondern was er darin gesagt hat, ist ausschlaggebend dafür. Und das ist natürlich so offen, passiert das nicht, ne? Dass einer ganz klar irgendwie so die Republik verschachert und verhandelt und sagt, dann kriegt ihr das, dann mache ich das, die können wir dann auch vielleicht gleich noch feuern und die können wir vielleicht noch einstellen. Also
Ja, klar, was gesagt wird, ist in der Tat schockierend. Trotzdem, also ich persönlich möchte auch nicht in eine Falle gelockt werden. Und dann wird Material über mich veröffentlicht, wo ich mich äußere. Jetzt könnte man sagen, gut, wenn ich Politikerin bin, dann bin ich also zumindest in einem Rechtsstaat zum Beispiel für die Pressefreiheit und bin nicht dafür, dass Parteispenden verdeckt gezahlt werden und so. Insofern, wenn ich mich eben so äußere, ja, dann gehöre ich eben nicht zu denen, die sich rechtsstaatlich äußern und dann habe ich sozusagen verdient. Also trotzdem finde ich, der Rechtsstaat oder auch wir, die wir für die Demokratie kämpfen, müssen uns der legalen Mittel bedienen.
Ja, also ja, das ist natürlich richtig. Also illegal geht nicht, ist so. Aber trotzdem ist das Video halt da. Also ich glaube, niemand wird sich hinstellen und sagen, ja, wir brauchen jetzt mehr solcher Videos und zieht alle los und stellt solche Situationen und stellt Politikern solche Fallen. Das ist natürlich unsympathisch. Ja. Und erstmal würde ich sogar sagen, das verdient niemand, aber es darf halt auch nicht passieren, dass dann sowas rauskommt. Also wer weiß, wie viele Fallen vielleicht gestellt werden, bei denen eben nichts rauskommt, muss man auch mal sagen. Also es ist, ich weiß nicht, ob das erste Mal in der Geschichte, an die ich mich erinnern kann, der Fall ist, dass so etwas passiert ist, im Sinne von, dass jemandem eine Falle gestellt hat. Also er ist da halt auch brutalst reingetappt. Das ist für mich jetzt eher das Thema der Stunde. Aber natürlich muss man sich auch fragen, geht das? Ich glaube, dass die Moralfrage sich vor allem dann nochmal stellen wird, wenn wir wissen, wer das Video gemacht hat und wem wann wie zugespielt hat. Also wir wissen ja auch nicht, welche Kreise das schon gezogen hat. Ne? Es ist möglicherweise ja nicht das erste Mal gewesen, dass es jemand zu Gesicht bekommen hat.
In der Tat, das würde man gerne wissen, was noch genau dahinter steht. Vielleicht werden wir das erfahren noch. Am Samstag, Frau Attermann, haben Sie geschrieben, der Europawahlkampf sei so öde. Jetzt mit dem, was in Österreich passiert ist, würden Sie das nochmal so schreiben oder hat sich da jetzt schon was getan? Ist der Wahlkampf in ein besseres Fahrwasser geraten?
Ich würde es genauso wiederschreiben, jedes Wort.
Ja?
Es war ja gestern Abend die Anne Will-Sendung, die eigentlich ja sich mit dem Europawahlkampf und Klimawandel beschäftigen sollte und also ich weiß nicht, ob das irgendjemand wahrgenommen hat gestern, dass da die Europakandidaten saßen, die Spitzenkandidaten. Und
gut, aber jetzt hat man doch schon das Gefühl, dass in Österreich sich gerade über die Europawahl sehr viel Gedanken gemacht werden und das strömt doch oder strahlt aus auf uns.
Inwiefern? Also ich würde sagen, die einzige Frage, die sich uns stellt, ist, schadet es den Rechtspopulisten oder nicht? Aber das hat ja mit...
Na, aber das ist ja eine große Frage, weil den Rechten wurden ja relativ Erfolge prophezeit. 20% könnten die bekommen, wurde gesagt. Das würde 170 Sitze im Europaparlament bedeuten und reichen, um die zweitgrößte Fraktion zu bilden.
Das stimmt zwar, aber das ist einfach mal nicht das einzige Thema, das mit der Europawahl und Europapolitik und dem Europaparlament zu tun hat. Und es ist sehr bezeichnend für uns, dass das eigentlich fast das Hauptthema ist. Dass ich würde mal tippen, wenn Sie eine Umfrage machen auf der Straße, was den Leuten als Information zum Europawahlkampf einfällt oder zur Europawahl, dann wäre es genau das. Und das ist schade. Also Europa ist so wichtig für unseren Alltag, hat so viel Einfluss auf die wirklich großen politischen Fragen unserer Zeit. Mhm. Und die letzten Jahre, also seit 1999, sind weniger als die Hälfte der Menschen, der Wahlberechtigten in Deutschland, wählen gegangen. Also das Thema interessiert uns nicht. Ich würde mal auch tippen, dass Sie mir, oder Sie vielleicht als Journalistin schon, aber die meisten Menschen auch nicht sagen können, wofür stehen die einzelnen Parteien in Europa. So.
Also in Ihrer Kolumne empfehlen Sie uns ja jetzt auf jeden Fall zur Wahl zu gehen. Da würde ich mich natürlich anschließen. Und Sie sagen, wenn man auch nicht weiß, wen man wählen soll, dann könnte man doch eine der kleinen Parteien wählen. Warum denn das?
Also es ist möglicherweise das letzte Mal, dass es die Sperrklausel nicht gibt. Das heißt, auch ganz kleine Parteien könnten eine Chance haben, einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete zu stellen. Wir wissen es ja vom Satiriker Martin Sonneborn, der saß da jetzt auch letztes Mal schon drin. Aber es sind insgesamt, ich glaube, 9 oder 7. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Mindestens 7 Politiker der deutschen Parlamentsvertreterinnen sind von kleinen Parteien. Also es würde sich lohnen und außerdem würde ich sagen, bei 41 Parteien, die zur Auswahl stehen, da findet man dann schon irgendjemanden, mit dem man, und sei es auch nur so ein bisschen tendenziell,
die menschliche Welt zum Beispiel, Kleinpartei, die menschliche Welt. Also wenn man den Zettel in der Hand hat, ich hatte den neulich in der Hand wegen der Briefwahl, da ist man schon erstmal ganz schön erstaunt. So viele Parteien, so ein langer Zettel, überfordert vielleicht den einen oder anderen auch.
Das stimmt, aber man kann sich, also die Tagesschau hatte das gemacht, zum Beispiel ganz schön einfach nochmal aufgeschrieben, für was steht eigentlich hauptsächlich jede Partei und das ist gar nicht viel Text und also ich hatte so ein paar Beispiele gemacht, die sollten eher so ein bisschen launig klingen, also die esoterische Partei, die Violetten könnte man wählen, die sozusagen um mehr Zeit für Yoga zu haben oder so, also ich glaube, es gibt viele Parteien, die man wählen kann, ohne großen Schaden anzurichten und indem man wählt, würde man aber sehr helfen, weil natürlich die Repräsentation, auch wenn man sagen will, wenn man Ausdruck verleihen will, dass man die großen Parteien, dass man mit denen nicht einverstanden ist und mit den großen meine ich jetzt eher so alle mehr oder weniger großen, dann kann man das viel besser machen, indem man eben wählen geht, weil dadurch ihre Anteile ja geschrumpft werden. Mhm. Und wenn man gar nicht wählt, ist das für die erstmal zwar insgesamt als Gesamtsumme eine Aussage, aber es verändert überhaupt nicht die Proportionen im Parlament.
Heute Abend gibt es in der ARD eine Live-Debatte mit Annegret Kramp-Karrenbauer zum Beispiel, Andrea Nahles, Markus Söder, Christian Lindner, Annalena Baerbock, Jörg Meuthen und Bernd Rixinger. Also alle sind Sie dabei. Werden Sie zugucken?
Heute Abend nicht, nein. Aber ich habe ja Entertain, ich kann, ach so, darf man sowas sagen? Also ich kann mir das aufnehmen und außerdem kann es ja auch jeder in der Mediathek nachgucken. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber auch ich muss zugeben, auch ich muss mich selber da zum Jagen tragen. Also es ist einfach... Ich finde, das hatte der Satiriker Nico Semsrott sehr schön auf den Punkt gebracht. Der hat irgendwie gesagt bei seiner Europawahlrede, jede Klassensprecherwahl elektrisiert mehr Menschen als die Europawahl. Und ich fürchte fast, es ist so.
Ein großer französischer Schauspieler hat in Cannes die Ehrenpalme für sein Lebenswerk bekommen, Alain Delon. Ich sage großer Schauspieler. Ich meine, wenn man so ein paar Filme im Kopf hat, dann denkt man ja, er war halt auch ein großer Schauspieler. Er hat vor Rührung geweint. Seine Tochter hat ihm die Ehrenpalme übergeben. Aber es gibt Kritik. Die US-Organisation Women and Hollywood sagt, er sei rassistisch, homophob und frauenfeindlich. Und es gibt eine Petition gegen diese Ehrung in Cannes und die hat 25.000 Unterschriften bekommen, diese Petition. Was sagen Sie? Sie sind Feministin, Frau Attermann. Sind Sie der Meinung, diese Ehrung war zu Unrecht überreicht?
Ja.
Absolut?
Ja.
Ja. Da kann er noch so ein großer Schauspieler gewesen sein?
Nein, der Leiter der Cannes Festspiele hat ja gesagt, das ist jetzt auch kein Friedensnobelpreis und er verstehe jetzt nicht, worum es hier geht oder was das soll. Ja, aber es ist ein Ehrenpreis für ein Lebenswerk. Mhm. Und damit ist immer auch die Person ausgezeichnet. Also es geht nicht um sein Mitwirken an einem bestimmten Film oder um eine bestimmte Sache, die er gemacht hat, sondern eben sein Lebenswerk. Und da muss man sagen, jemand, der sich homophob äußert, der auch mal sagt, dass er bei Frauen schon auch mal zugelangt hat.
Und, er hat gesagt, Frauen habe ich auch mal geohrfeigt, hat er auch zugegeben, ja.
Genau. Mhm. Und auch, dass er sich, ja natürlich, aber er wurde ja auch geohrfeigt, war so ungefähr sein Satz. Was es nicht unbedingt besser macht, ehrlich gesagt.
Er hat noch andere Sachen gesagt. Homosexualität sei gegen die Natur. Und er hat seine Haltung zur Todesstrafe auch so formuliert, er habe früh gelernt, dass man Unkraut mit den Wurzeln ausreißen müsse. Und er glaubt, es gibt Dinge, die sind nicht zu entschuldigen. Und es gibt Menschen, die dürfen nicht auf der Erde bleiben. Das ist natürlich schon krass.
Also er ist mit Sicherheit kein Sympath und er hat sehr, sehr problematische Einstellungen, was so gesellschaftspolitische Themen angeht. Und wenn da jetzt jemand kommt und sagt, das sei wieder die politisch korrekte Keule, wenn man darauf besteht, so jemandem keinen Preis zu geben. Also dieser Preis, ich habe mir das jetzt auch nochmal angeguckt, der ist seit 2011 erst eingeführt worden und wurde erst ein einziges Mal an eine Frau gegeben. Und gerade wenn in den letzten Jahren das MeToo-Thema und Filme so groß war, hätte man sich auch keinen abgebrochen, eine Frau auszuzeichnen. Und da wird es schon die ein oder andere Frau geben. Und dann noch jemanden zu nehmen, nicht nur einen Mann, sondern auch noch einen, der eben, ja, ich finde frauenfeindlich, kann das schon treffen. Also das ist ja nicht nur die Ohrfeige, er ist jetzt kein Sympath, ja, muss man einfach sagen. Und das als öffentliche Person, das ist schon eine sehr schwierige Botschaft. Und Film ist sehr politisch, da kann mir keiner was erzählen.
Ferda Attermann war an meiner Seite in dieser Stunde, Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Mitbegründerin der Initiative Neue Deutsche Medienmacher. Im Länderreport, Frau Attermann, geht es gleich um die Spargelernte in Brandenburg. Da gibt es so einige Hindernisse. Das bringt mich zu der Frage, ob Sie den Spargel auch so lieben wie ich.
Ach, ich bin Allergikerin und leide den ganzen Mai. Und das Einzige, was mich mit dem Mai versöhnt, ist der Spargel.
Ehrlich?
Also ja.
Und gegen den sind Sie nicht allergisch?
Nein, nein, nur gegen die Pollen im Frühling. Und deswegen, also ich freue mich immer total über Spargel und so geht's verzehre ihn leidenschaftlich gerne. Ja, Sie auch.
Ich glaube, so geht es vielen Menschen. Irgendwie ist das wirklich das Schönste am Mai, der Spargel. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für diese kenntnisreiche Stunde.
Kommen vielen Sie Dank, wieder. Frau Schäfer. Hat Spaß gemacht.